Spiegel Daily.
Ich bin in einem Musterhaus-Ausstellungspark, also ein künstliches Wohngebiet mit so etwa 15 Häusern, Fertighäusern, die man sich aussuchen kann und angucken kann.
Gucken sich einfach um, fühlen sich wie zu Hause.
So sehen wohl die neuesten Einfamilienhäuser aus. Sie sind sehr groß, sie sind umgeben von Schottergärten und grünem, gemähten Rasen.
Mein Traum war einfach ein Haus, ein schönes Haus mit meinen Kindern, meiner Frau.
Hier in der Ferne sehe ich, dass ein Rasenroboter hier gerade über die grüne Fläche tuckert.
Kleinen Garten, das ist mein Traum, das reicht mir, mehr will ich nicht.
Und wenn es jetzt nicht mehr möglich wäre, weil gesetzlich es verboten wird, ein Einfamilienhaus zu bauen? Wie fänden Sie das?
Sehr, sehr traurig.
Das ist wirklich, wie soll man das sagen, man macht Menschen den Traum kaputt.
Es ist Montag, der 21. Juni. Ich bin Yasemin Yüksel und bei Spiegel Daily geht's heute ums Einfamilienhaus. Denn der vermeintlich harmlose Traum vom Eigenheim, der ist in den letzten Wochen zum Gegenstand einer einigermaßen aufgeregten politischen Debatte geworden.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht und entsetzt, was die Grünen derzeit machen. Sie fahren jetzt eine Kampagne gegen Einfamilienhäuser.
Häuschen im Grünen, das geht gar nicht mehr.
Wollen Sie Einfamilienhäuser abschaffen oder nicht mehr zulassen?
Unökologisch. Verbraucht so viel Baustoffe.
Anton Hofreiter hat erklärt, er stellt sich das für Bayern vor.
Tja, und auch wenn die Linke Sarah Wagenknecht und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU sich sonst vermutlich bei wenig einig sind, wenn es um die Zukunft des Einfamilienhauses geht, dann zumindest kämpfen die beiden Seite an Seite. Davon ganz abgesehen ist meine Kollegin Regina Steffens für die Episode heute dieser ganzen Debatte nachgegangen. Sie hat hinterfragt, ob das Einfamilienhaus wirklich am Ende ist. Regina, bei deiner Recherche hast du Menschen getroffen, die diesen Eigenheimtraum leben. Du hast eine Maklerin gesprochen, die diese Häuser verkauft. Und du hast Deutschlands einzige Professorin für Wohnsoziologie interviewt. Aber gehen wir trotzdem mal erst an den Anfang zurück. Wo kommt diese Debatte überhaupt her? Wie ging das los, dass das Einfamilienhaus jetzt plötzlich ja am Pranger steht?
Das ging los mit einem Interview im Spiegel. Das hat Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, gegeben. Und darin hat er ein bisschen auf das Einfamilienhaus eingedroschen. Also er hat gesagt, das Haus verbraucht zu viel Fläche, zu viel Baustoffe, zu viel Energie, es sorgt für Zersiedelung und verursacht auch noch zu viel Verkehr. Daraus entwickelte sich die These, die Grünen wollen das Einfamilienhaus verbieten. Das hat er zurückgenommen. Allerdings bleibt das Einfamilienhaus problematisch.
Das heißt also, es war auf eine Art ein parteipolitischer Streit. Es geht aber auch um eine weitere Facette dieser ganz großen Klimawandel-Herausforderung. Und ich habe ja den Eindruck, es ist vor allen Dingen ein Thema mit ganz viel Gefühlen, weil es eben um sowas Elementares, sowas Persönliches wie die eigenen vier Wände geht.
Ja, es geht um einen tief verankerten Traum. Das habe ich bei meiner Recherche gemerkt, in dem nicht nur steckt eine Anlage haben wollen oder Absicherung, Altersvorsorge, sondern auch der Wunsch nach Privatsphäre, Natur, Platz und dem Traum von dem schönen eigenen Leben.
So, kommen Sie rein.
Wir sind an der Havel, gut eine Stunde von Berlin entfernt.
Also fällt vielleicht sofort auf?
Ja, fällt sofort auf.
12 Zentimeter mehr?
Ja.
Durch die höheren Fenster kommt natürlich deutlich mehr Tageslicht nochmal rein.
Ja, also mir ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig,
ja,
mit dem Tageslicht.
Ich hänge mich einem Pärchen an die Fersen.
Gucken Sie sich einfach um, fühlen sich wie zu Hause.
Zwei Etagen, offener Wohnbereich, 7 Zimmer, 2 Bäder, Terrasse, Balkon und Keller optional.
Ist das ein Traum, ein richtiger Traum, das Haus?
Ja, wir haben es schon seit längerem, diesen Wunsch, ein Haus. Und desto früher man anfängt, ein Haus zu haben, desto besser ist es. Man will auch was Eigenes haben. Mein Traum war einfach ein Haus, ein schönes Haus, mit meinen Kindern, meiner Frau, einen kleinen Garten. Das ist mein Traum, das reicht mir. Mehr will ich nicht.
Dass man sich zu Hause fühlt.
Ja, das ist
einfach dieses Zuhause ankommen. Man weiß, was man dafür gegeben hat. Man weiß, was man für das, was man hat, tut.
Genau, also man weiß, wofür man arbeitet. So jetzt die Wohnung, man weiß gar nicht, wofür man arbeitet. Man geht arbeiten, zahlt so viel Geld für die Miete und das Geld ist weg. Wir haben nichts davon. Hier wissen wir, das ist irgendwann abbezahlt. Es gehört uns. Wir können es den Kindern überlassen, wenn wir älter werden.
Welche Anforderungen haben Sie noch so an das Haus, das Sie sich bauen lassen wollen? Was muss unbedingt da sein?
Also ich finde, es sollte genug Platz haben. Also unten der Vorgarten.
Die Einfahrt so.
Ja.
Dass es gut geräumig ist, dass man gut stellen kann, dass man mehrere Möglichkeiten zum Stellen hat.
Möbelstellen.
Ja, also ich bin beispielsweise so nach einem halben Jahr langweilt mich meine Einrichtung und dann brauche ich Möglichkeiten.
Ja. Wie alt sind Sie? Seid ihr?
Wir sind 23.
Auch relativ ganz jung auf der noch. Suche nach einem Haus. Okay.
Ja, also wir haben, sag ich mal, so gute Arbeitsplätze. Wir haben halt auch auf unsere Festverträge gewartet. Haben wir jetzt alles.
Also wir haben festen Boden unter den Füßen und wir wissen nicht, worauf wir noch warten sollten.
Genau, also warum sollten wir erst 10 Jahre später nach einem Haus suchen?
Julia Dietrich ist Maklerin. Ihr Arbeitsplatz ist dieses künstlich eingerichtete Einfamilienhaus.
Und wir stehen jetzt hier an der Haustür und führen Sie mich gerne ein bisschen rum in dem Haus hier.
Mach ich gerne. Kommen Sie mal mit. Wir haben hier ein Thema gewählt, was maritim ist, weil die Hafen ja hier in der Nähe ist. Und deswegen sind viele Blautöne. Genau, alles ein bisschen.
Täglich führt sie vor allem Paare durch die Räume. Heute mich. Sie macht das schon seit Jahren bei der Firma Okal, einem der größten Hersteller von Fertighäusern. Fast 90.000 Okal-Häuser stehen in Deutschland.
Aber wie nehmen Sie denn die Leute wahr? Von was träumen die konkret? Was erzählen die Ihnen hier, wenn Sie mit denen durchlaufen?
Also was man immer wieder, also man soll ja quasi auch bildlich verkaufen. Das heißt, man muss versuchen rauszuhören, warum möchte jemand das? Also zum Beispiel den Kamin. Warum derjenige trinkt gerne Wein zum Beispiel. Dann weiß ich, dass ich im Nachhinein diesen Traum beim Verkaufen wieder aufnehmen kann und sage dann halt, stellen Sie sich vor, hier sitzen Sie jetzt an Ihrem Kamin und Sie haben Ihr Gläschen Wein und da wird doch jetzt ein Traum wahr. Und dann sagt der Kunde im Idealfall, ja, dann habe ich mir schon ein Ja abgeholt. Und so würde das dann immer weiter funktionieren und so kann ich die Träume natürlich auch aufnehmen.
Was sind noch so Sachen, die Leute sich wünschen, so Ausstattungssachen? Was ist gefragt?
Das Hebeschiebeelement hier mit den 325 finden die Leute ganz toll.
Dass man direkt Tür
genau,
aufmachen kann.
Genau, vor allem man hat halt, weil ja der Wohnraum hier nur mit 4 Meter recht schmal gehalten ist. Eigentlich müssen jetzt alle immer anthrazite Fenster haben, weil sie Fassade, anthrazite Fenster ist der letzte Schrei. Garage ist immer noch ein Punkt.
Also es ist insgesamt schon sehr viel Platz hier und
das sind 10 Quadratmeter.
10 Quadratmeter an Kleinzimmer
sind das. Also aufgerundet mal noch.
Das hier ist von der Größe her eigentlich wirklich ein Standardhaus. Ist jetzt nicht. Ja. Es kommt mir eher vor wie eine Villa, aber es ist das Standard-Basic-Haus, ja?
Ja. Also die meisten Häuser haben um die 187 bis 190 Quadratmeter, die wir verkaufen.
Unser Badezimmer. Tolles Badezimmer. Badewanne direkt mit Fenstern dran. Hier kann man ja, während man in der Badewanne liegt, nach draußen auf die Straße gucken und seine Nachbarn beobachten.
Ja. Bei einem 800 Quadratmeter Grundstück theoretisch noch in die Natur. Habe ich auch ganz oft. Stadtnah, aber unverbaubarer Weitblick. Ist klar.
Ach so.
Ja. Machen wir gerne Spaß drüber. Sagen dann immer, hinten Wannsee und vorne Alpen. Oder umgedreht. Offener Wohnraum muss es immer sein eigentlich.
Julia Dietrich hört hier einiges. 18 Quadratmeter Kinderzimmer findet sie zum Beispiel übertrieben. Das Käuferklientel, Beamte, Polizisten, viele Ärzte.
Das ist ja schon krass luxuriös, wenn man vielleicht auch so im Hinterkopf hat, dass Boden ja nicht mehr wird und dass wir Probleme haben wie Zersiedelung oder zu wenig Grünflächen oder den Boden versiegeln, Wohnraum knapp ist. Was sagen Sie dazu, die so große Häuser hier verkaufen?
Ich denke, dass Bauen generell in den nächsten 5 Jahren Luxus sein wird. Wird keiner mehr sich leisten können. Wegen der Bodenknappheit. Die Regierung wird, denke ich, viel verbieten auf Dauer.
Was würden Sie denn sagen, wenn das Einfamilienhaus verboten wird, das zu bauen?
Dann werden wir uns garantiert umstrukturieren mit mehr Familienhäusern, ganz klar.
Aber so weit ist es ja noch lang nicht. Im Gegenteil, auf eins ist Verlass.
Gebaut wird immer.
Sie sagten, gebaut wird immer. Wieso?
es war schon in den 90ern, hat man immer so von den alten Hasen, gab es schon Grundstückknappheit oder dann war wieder irgendwelche Zinsen, die teuer waren. Also es gibt immer irgendeinen Stolperstein, wo man denkt, ja, das muss ja jetzt mal ein Ende haben. Irgendwann geht es nicht mehr, irgendwann ist kein Platz mehr. Und doch ist immer irgendwo wieder Platz. Es wird immer gebaut. Das ist, dieses Haus ist so ein Urwunsch, ein eigener Traum, den der Mensch einfach hat. Und das lässt man sich nicht wegnehmen.
Ich packe mir einen Katalog von den Fertighäusern ein. Mit dem in der Hand gehe ich zu Christine Hannemann. Sie lebt in Berlin in einer genossenschaftlich finanzierten Wohnanlage.
Also den Katalog habe ich Ihnen mal mitgebracht. Das ist, der zeigt eigentlich ganz gut die Häuser, die ich mir unter anderem in diesem Ausstellungspark angeschaut habe. Ja, es ist ein Hochglanzkatalog mit vielen weiß-grauen Häusern.
Ja, weiß, das ist Architektenstil. Das sind ja diese Haustypen, die unabhängig vom Ort überall dann in Deutschland hingesetzt werden sollen und jegliche lokale Identität vermissen lassen. Und natürlich sind es immer auch Kernfamilien, blutsverwandtschaftlich. Das sind so die Wohnstandards, die vermittelt werden, wie man an den Bildern sehen kann. Ne?
Also die glückliche vierköpfige Familie.
Aber natürlich weiß, ne? Genau. Und gesund. Und als kleine Zutat gibt es dann noch die Mutter oder jedenfalls eine ältere Verwandte und diesen großen Esstisch und genau.
In Deutschland gibt es nur eine Professur für Wohnsoziologie und die besetzt Christine Hannemann. Hannemann hat mit dem Bauen von Einfamilienhäusern ein Problem.
Wir müssen aufhören zu bauen.
Ja.
Wieso?
Ganz einfach aus ökologischen Gründen. Bauen ist ja einer der stärksten Verursacher von Emissionen, gerade wenn es um CO2 geht. Und wir haben ja eigentlich genügend Wohnfläche in Deutschland. Es geht darum, die umzugestalten und es geht darum, die ökologisch umzugestalten. Und wenn es ums Wohnen geht, wenn Sie da zum Beispiel in die Parteiprogramme schauen, niemand redet über den Flächenverbrauch. Es ist ja auch bekannt, dass tagtäglich Fußballfelder große Flächen weiter zersiedelt werden. Und das hat ja gerade jetzt auch eine Konjunktur. Überall in Deutschland entstehen neue also Einfamilienhausgebiete auf der sogenannten grünen Wiese. Es ist aber keine grüne Wiese, sondern es sind landwirtschaftlich genutzte Flächen. Und auch wir müssen ja auch daran denken, dass wir unsere Ernährung sichern. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir den Flächenverbrauch reduzieren müssen. Und wenn gebaut werden soll, dann bitteschön als Aufstockung. Dann bitte schön als Verdichtung. Ich kenne niemanden, der eine Verdichtung von Einfamilienhausgebieten plant.
Es sind, weil Sie sagten eben, es werden Fußballfelder neu bebaut oder ausgewiesen. Mhm. Ich glaube, es sind täglich ist es die Fläche von 79 Fußballfeldern, die als Bauland neu ausgewiesen werden.
Da können Sie verschiedene Zahlen finden. Auf jeden Fall sind es viel zu viele Flächen, die dafür ausgewiesen werden. Und natürlich muss ich dann auch diskutieren darüber. Meine, jeder Mensch hat ja auch das Recht zu wohnen. Und wenn sich Leute ein Einfamilienhaus wünschen und es realisieren wollen, dann muss man schon darüber sprechen, zu welchen Konditionen und ob es wirklich gesellschaftlich sinnvoll ist, das Ganze durch Pendlerpauschale, Baukindergeld und andere Dinge zu fördern. Ist das der richtige Weg? Im Interesse des gesellschaftlichen Ganzen. Diese Förderungen, die ja alle in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden sind, die gelten ja bis heute. Das ist ja das Verrückte und da ändert sich einfach nichts dran.
Was sich aber geändert hat, die Einfamilienhäuser werden immer größer und auch jeder von uns hat immer mehr Platz. Vor 30 Jahren waren es noch 35 Quadratmeter pro Person. Heute sind es 47, Tendenz steigend. Auch steigend die Ungerechtigkeit in dieser Platzverteilung.
Die Wohnfläche steigt in Deutschland nicht, weil mehr gewohnt wird. Ich meine, mit dem Homeoffice müssen wir auch noch mal kurz reden. Aber es wird immer mehr Wohnfläche benötigt, weil die Leute oder die Menschen haben immer mehr Dinge zu Hause. Hab und Gut, Besitztümer, persönliche Besitztümer. Denken Sie nur an die kurzen Lebenszeiten von Handys und so weiter. Ich glaube, inzwischen hat jeder 3 Handys in der Schreibtischschublade zu liegen. Also unsere Wohnungen sind Lagerstätten für Konsumgüter, die ich mal toll fand, die ich mal gebraucht habe. Und das ist natürlich auch dieses ganze Lebenskonzept des Verbrauchs von Dingen. Das hat einfach seine Ressourcengrenze.
Darf ich Ihnen noch eine Sache vorspielen? Ich würde nur gerne Ihre Reaktion hören, wie Sie reagieren, wenn Sie das hören.
Garten ist meistens wichtig, im Idealfall mindestens 600 Quadratmeter Garten. Das heißt 700 bis 800 Quadratmeter Grundstück. Das ist so das, was ich am meisten höre, was die Menschen gerne hätten.
Okay, weil die alle so gern Gartenarbeit machen? Das ist ja schon eine Riesenfläche.
Ja, da kommt immer noch das Spielhaus für die Kinder, es muss ein Pool her, es muss zwei Stellplätze, Doppelgarage, Gartenhäuschen und dann, gut, viele können sich auch nicht vorstellen, wie viel sind 600 Quadratmeter, ne? Das ist immer sowas, was die meisten hören und dann denken sie, das ist das Richtige. Mhm. Aber man kann durchaus auch...
Da sind wir beim Thema Wohnwissen. Was wissen die Menschen übers Wohnen und woher bekommen sie ihr Wissen? Und da sind wir natürlich bei den Institutionen und Medien, was sie übers Wohnen vermitteln. Ne? Und dann können Sie sich das ja mal relativ schnell vorstellen. Es gibt den IKEA-Katalog, der sehr wohnbildend in Deutschland ist. Sie hören meine Anführungsstrichelchen hoffentlich. Und das sind die Projekte, die Beilagen in den Zeitungen. Und das ist das, was über Instagram vermittelt wird. Das ist, was die Bausparkassen vermitteln. Also die das ist ja, wie Sie auch vorhin schon sagten, das ist ja auch ein Statussymbol. Und wir müssen davon wegkommen. Und wir müssen ein anderes Wissen über das Wohnen vermitteln. Und deshalb sind Haushaltsstrukturen eigentlich sozial besser, die irgendwie verschiedene Haushalte je nach auch Vorstellung miteinander verknüpfen. Und die zum Beispiel eine Gemeinschaftsfläche haben, die ich als Coworking Space nutzen kann, die ich als Homeschooling Space nutzen kann, wo ich Gäste unterbringen kann. Und das sind so Dinge, um was es eigentlich geht, wenn wir von alternativen Wohnformen sprechen. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie jemand sein Badezimmer wegnehmen möchte oder ein eigenes Schlafzimmer verwehre. Es geht ja nicht um eine Kommune. Aber es gibt natürlich schon Wohnangebote oder Wohnprojekte, die gerade eben auch bei Baugruppen, bei Baugemeinschaften, die in bestimmte Strukturen haben oder räumliche Voraussetzungen haben, wo Gemeinschaft stattfinden kann, ist natürlich auch wieder eine Frage der Finanzierung, weil Gemeinschaftsflächen werden ja im geförderten Wohnungsbau nicht finanziert in Deutschland.
Was müsste man konkret fördern?
Naja, ich sage ja immer, wir bräuchten sowas wie eine Wohntauschmöglichkeit, dass eben auch Menschen unkomplizierte Eigentumswohnungen tauschen können. Vielleicht auch vorübergehend, ohne diesen ganzen juristischen Prozess. Und da frage ich mich immer, warum können die Kommunen sowas nicht stärker unterstützen, ohne ihnen jetzt noch eine neue Aufgabe aufdrücken zu wollen. Aber es braucht einfach eine Steuerung, eine Regelung. Wir müssen das gestalten.
Regina, wenn ich jetzt Frau Hannemanns letztes Wort aufgreife, also dieses wir müssen gestalten, ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber es ist schon auch eine riesige Aufgabe, zu der ja ganz, ganz viele Akteure gehören. Ich will nochmal zurückkommen mit dir zum unserem Ausgangspunkt, nämlich dem Einfamilienhaus. Wie sieht's mit dem aus?
Ja, auf diese Frage bin ich mit meinen Interviewpartnerinnen auch gekommen und habe Frau Hannemann danach gefragt. Ist das Einfamilienhaus am Ende?
Das Einfamilienhaus ist nicht am Ende. In jeder Hinsicht nicht.
Aber so wie es heute existiert schon, nur...
Ich meine, dass es schon Kleinhäuser geben wird weiterhin, aber bitteschön so, dass sie nicht nur für eine Kleinfamilie funktionieren. Das hängt aber auch mit den juristischen Regularien zusammen. Es ist für die Finanzierung und für die Wertsteigerung, die ja mit solchen Immobilien immer versprochen wird, gibt es nur bestimmte Lebenskonzepte oder Haushaltstypen, die das sich realisieren können. Von den Banken aus, von den Finanzierungsvoraussetzungen, auch von dem Gesetzgeber, Baukindergeld, Pendlerpauschale, also alles das, was das Einfamilienhauswohnen fördert, setzt nur auf die Kleinfamilie. Und damit ist schon von dieser Seite aus Alternative oder andere Wohnformen werden nicht politisch unterstützt. Und das sehe ich als eines der großen Probleme in Deutschland an. Genossenschaftliches Wohnen, Gemeineigentum beim Wohnen, das sind alles sehr juristisch sehr schwierige Sachen. Also bitte Einfamilienhäuser nicht mehr in der Form subventionieren und so planen, dass sie auch sehr vielfältig genutzt werden können.
Ein anderer Zugang ist, ein Verbot. In Hamburg-Nord zum Beispiel werden gar keine Flächen mehr für Einfamilienhäuser ausgeschrieben. Über so ein mögliches Verbot habe ich auch mit unserem Pärchen gesprochen, den beiden, die sich das Musterhaus angeschaut haben. Haben Sie schon mal von gehört, dass das Einfamilienhaus, so wie es jetzt hier ist, auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist? Also es gibt auch schon Städte, die weisen gar keinen Platz mehr dafür aus, zum Beispiel, weil das so viel Platz braucht und anderen Leuten auch Platz wegnimmt, nicht so gut für die Natur ist.
Ja.
Und wenn es jetzt nicht mehr möglich wäre, weil gesetzliches verboten wird, ein Einfamilienhaus zu bauen, wie fänden Sie das?
Das wäre sehr traurig.
Das ist wirklich, wie soll man das sagen, man macht den Menschen den Traum kaputt, weil für viele ist es ein Traum. Für manche ist es sehr einfach, für uns ist es ein Traum, es ist ein Ziel. Ein Haus ist wirklich, man weiß, wofür man arbeitet. Das ist, was ein Haus erfüllt, also dieser Punkt. Du weißt, wofür du arbeitest. Und dafür würdest du alles geben, für eine Wohnung. Das ist eine, nur eine Wohnung.
Sie würden alles geben für ein Haus?
Ja, natürlich.
Und dann sitzt man letztendlich in seinem Eigenheim, wenn es sein Ziel war, und ist mit dem Herzen dann sozusagen, also das Herz ist erfüllt, wenn man dann das geschafft hat, was man erreichen wollte. Und das ist für mich das, was ich erreichen will.
Und ich wollte meine Frage auch nochmal an unsere Maklerin richten, an Julia Dietrich.
Wo denken Sie, geht die Zukunft hin, das Einfamilienhaus?
Ich denke persönlich, dass der Bauboom jetzt noch 5 bis 7 Jahre ungefähr so anhalten wird, was in dem Dreh, und dann wird Stück für Stück, aber erstens, weil es Luxus sein wird, das Bauen, und das keiner mehr leisten kann. Und dann denke ich, dass, wenn der Bauboom irgendwie abschwächt, das mit ein Grund sein wird, weil Einfamilienhäuser verboten werden würden. Und vor allem, wenn Einfamilienhäuser verboten werden würden, würden wir wieder ein ganz neues Fass aufmachen. Das heißt, alle, die eins besitzen, können wieder Preise verlangen, die exorbitant wären. Dann wird es für so ein Einfamilienhaus am Stadtrand, deswegen liegen wir ja jetzt schon bei 800.000, 900.000, da werden dann 2 Millionen veranschlagt werden, weil einfach jeder eins besitzen möchte.
Was machen Sie dann? Was verkaufen Sie dann?
Ich denke, dann wird Okal Mehrfamilienhäuser bauen.
Und wenn weil nicht, sie zu gezwungen sind und jetzt genau. Nicht aus einer Verantwortung heraus, sondern weil ja. Es eben gesetzlich dann genau. So vorgeschrieben ist.
Also irgendwas wird sicherlich, es werden dann vielleicht auch viele Firmen wegbrechen und dann halt noch so die ganz großen Player dabei sein. Da wird Okal garantiert dabei sein, weil sie seit 1928 einfach sowieso schon die Ältesten sind und immer mitgemischt haben. Ich persönlich setze mein Pferd nicht drauf, dass ich dann auch noch mehr Familienhäuser verkaufen werde und suche mir schon parallel ein anderes Standbein auf Dauer.
Sie suchen sich jetzt schon ein anderes Standbein, weil Sie wissen, das Einfamilienhaus ist dem Ende geweiht.
Ja, definitiv.
Was ist Ihr zweites Standbein, was Sie sich schon aufbauen?
Gartenlandschaftsbau.
Garten- und Landschaftsbau, okay.
Richtig. Mein Papa ist seit 25 Jahren Garten- und Landschaftsgärtner schon und arbeitet schon seit 1991 in derselben Firma. Und wir machen das Ganze jetzt. Der Bauboom, die 5 bis 7 Jahre, die es wahrscheinlich noch sein wird, nehmen wir mit. Und
okay, also wenn die Leute alle ihre Häuser gebaut haben, dann ist der nächste Schritt, den Garten toll zu machen. Und da steigen Sie dann ein.
Richtig. Und dann, das wird auch die es haben oder die es dann neu kaufen wieder, die werden das auch wieder machen müssen, die Außenanlagen.
Den Garten toll zu machen und da steigen Sie dann ein.
Richtig. Und dann, das wird auch die es haben oder die es dann neu kaufen wieder, die werden das auch wieder machen müssen, die Außenanlagen.
Die Maklerin denkt also schon an die Zeit nach dem Einfamilienhaus und an ihren nächsten Job. Das fand ich zum Schluss dann doch ein Stück weit bezeichnend. Bei mir halt vieles nach aus Reginas Recherche und das liegt, wie wir eingangs gesagt haben, vermutlich daran, dass das Thema so komplex, aber eben auch so emotional ist. Ich sag mal so, vielleicht ebnet das künftige Bundesbauministerium ja schon mal den Weg für das Einfamilienhaus der Zukunft. Für heute sagen Regina Steffens und ich vielen Dank fürs Zuhören. Morgen erscheint die neue Episode von Spiegel Daily. Ich finde es toll, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Und wir im Team sind weiter auf Ihr Feedback zu unserem Podcast gespannt. Wenn Sie uns auf Audible hören, können Sie uns dort gern eine Bewertung hinterlassen. Bis dann!
Sie hörten Spiegel Daily.